manchmal komme ich mir wie ein Opa vor, also wenn ich über die alten Zeiten rede und ich und dann sagen auch Leute, hört doch oft mit eurer DDR, immer redet ihr von DDR-Zeiten und wenn ich dann anfange zu erzählen, ist das ein ganz komisches Gefühl, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle irgendwie wie ein Opa vom Krieg und dabei ist es doch erst 20 Jahre her, die ganze Geschichte, als sich alles geändert hat hier in diesem Land und der Mensch, der neben mir sitzt, ist 25 Jahre alt und war 5 Jahre alt, als dieses Land zusammengebrochen ist und ein neues Land entstanden ist. Wie alt Sergei Lochthofen war, das müsste ich jetzt ausrechnen, aber er weiß es am besten wahrscheinlich selbst. Ich freue mich, dass er da ist, Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Geht's Ihnen gut?
Ja, den Umständen entsprechend.
Ja. Über die Umstände, warum es Ihnen möglicherweise nicht so gut geht und was Sie im Moment machen, wer wir sprechen, wir haben jede Menge Zeit. Geht es Ihnen auch manchmal so, wenn Sie über die alten Zeiten reden und über die Zeit, als Sie die erste unabhängige Tageszeitung gegründet haben in der ehemaligen DDR, kommen Sie sich da auch irgendwie eigenartig vor, weil es doch eigentlich nur 20 Jahre her ist?
Ja, das ist sicherlich durch die krasse Zäsur, die damals eigentlich erfolgt ist, kommt das einem so vor, als ob das uralt wäre. Ich glaube, in den alten Bundesländern reden die Leute auch gerne von den schönen und wohltätigen 70er Jahren und von anderen Dingen. Und schauen Sie mal, Mick Jagger ist auch immer noch unterwegs. Also die Zeiten überlappen sich und insofern sage ich mal, so lange ist das gar nicht her.
Und wie Ihr Sohn ist ja sozusagen auch im Mediengeschäft, kümmert sich um Privatfunk und so weiter. Kann der das manchmal auch nicht mal hören, die Sachen aus den alten Zeiten oder wie ist das?
Naja, wir unterhalten uns nicht stundenlang über solche Dinge. Er kennt im Wesentlichen die Ereignisse, er hat sie damals miterlebt, er war 14. Das ist ein sehr aufgewecktes Alter gewesen. Gerade die Wendezeit war ja für junge Leute ein unwahrscheinliches Erlebnis. Sie haben es auch ganz offen angenommen. Viele Ältere waren ja verunsichert, wussten nicht, wie es weitergeht. Manchmal ist ja auch dann die Lebensgeschichte nicht so verlaufen, wie man sich's vorstellte. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt tatsächlich vergleichbar ist mit den Geschichten aus dem Krieg. Viele, die heute bewusst im Beruf stehen, haben die DDR noch miterlebt. Wir haben hier einen jungen Mann, der war noch nicht mal Pionier. Aber die Pioniere waren, die kennen sogar noch die Pionierlieder und schocken manchmal ihre Kollegen aus dem Westen, wenn sie dann plötzlich etwas einstimmen, was die anderen nicht können. Also wir haben eine Erfahrung des Umbruchs, die anderen nicht haben, und die sollten wir uns auch nicht einfach nehmen lassen.
Sie haben noch eine zusätzliche Erfahrung, die ja mehr als spannend ist und eigentlich aufgeschrieben gehört, was Sie jetzt wahrscheinlich, glaube ich, machen. Das ist Ihre sowjetische oder russische Vergangenheit. Sie sind als sowjetischer Staatsbürger in der DDR zur Schule gegangen. Wieso das?
Ja, ich sage mal, die Geschichte der Familie ist sicherlich spannend. Mein Anteil daran ist ein sehr geringer. Mein Vater ist in den 30er Jahren emigriert aus Deutschland als Antifaschist nach Russland, ist dann 1937 verhaftet worden, hat 20 Jahre im Lager gesessen. Und ich bin in Vorkuta, praktisch in dieser berüchtigten Lagerstadt, aufgewachsen, die ersten 5 Jahre. Deswegen sprach ich Russisch und das war meine Muttersprache. Das heißt, ich unterhalte mich in der deutschen Sprache, in einer Fremdsprache. Irgendwann sind wir dann 58 wieder zurückgekommen da war die Frage für die Eltern, soll er die Sprache verlernen jetzt oder so? Wie macht das denn, ja? Deutsch habe ich sehr schnell auf der Straße gelernt, von den Kindern, mit denen ich gespielt habe.
Wie alt waren Sie da ungefähr?
5 Jahre. Das ging in dem Alter ganz schnell. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich kam und kein Russisch konnte und dann kann ich mich erinnern, dass ich Deutsch konnte plötzlich.
Und also so Russisch verlernt?
Ja, nein. Ich glaube, dann hat man in meiner Familie beschlossen, dass ich am besten eine russische Schule besuche und keine deutsche, damit ich die Sprache sozusagen nicht verlerne. Und so dass ich ein russisches Abitur gemacht habe und dann später in Leipzig studiert habe.
Mit den Nationalitäten und Identitäten ist es ja so eine Sache. Also was fühlen Sie sich als Europäer, als ehemaliger Sowjetbürger, als Russe, als Deutscher, als ehemaliger DDR-Bürger? Spielt das für Sie eine Rolle?
Eigentlich nicht. Also ich habe das schon aus DDR-Zeiten immer spaßeshalber gesagt, dass ich der erste Europäer bin, dadurch, dass auch in der Familie, sag ich mal, polnisches Blut ist, litauisches. Also es hat sich da vieles gemischt über die russische, über die deutsche Seite. Der Name Lochthofen ist auch mehr aus dem holländischen. Meine meisten Verwandten sind in Australien oder in England gewesen. Also es hat sich, sag ich mal, sehr international zugetragen in der Familie, sodass ich, sag ich mal, 36 Jahre lang Russe war. Manchmal als Kind auch gehänselt worden bin, das ist sicherlich auch in Deutschland, der DDR, ganz normal gewesen. Also der Ivan war ich schon, ja. Und als kleines Kind war ich halt da oben in Vorkuta für einen Teil der Kinder eben halt der Faschist, aber das hat mich nie, sei jetzt mal
ach, wieso?
So. Ja, der Krieg war gerade verloren von Deutschland und alles Üble kam natürlich daher. Und das können Sie heute noch erleben. Also wenn Sie jetzt als deutsches Kind irgendwo in einer russischen Provinzstadt auf dem Hof stehen, da sind Sie nicht unbedingt sozusagen der Sieger sofort. Ja. Also ich glaube, das gibt es in den Nationen, dass man den anderen doch manchmal ein bisschen, sagen wir, koioniert. Aber ich habe das relativ gelassen getragen, weil mir auch das Ganze sehr interessant immer vorkam. Also eine Familiengeschichte, die nicht ganz alltäglich ist. Und auch die russische Seite ist nicht uninteressant. Mein Großvater war in der Revolution Kommissar und kannte Lenin noch selbst persönlich. Also insofern kommt da einiges zusammen. Also ich war da resistent gegen Angriffe.
Sie sprechen das jetzt so weg. Also mein Vater war im Lager und ich bin da geboren. Das ist ja nun eigentlich außergewöhnlich. Gehört aufgeschrieben. Machen Sie das wenigstens, dass Sie Ihre Familiengeschichte aufschreiben?
Das ist jetzt so ein Moment. Ich habe mir diese Pause, wie ich sie habe, selber nicht ausgesucht, aber sie ist nun mal da und ich versuche es natürlich sinnvoll zu füllen, sodass ich zum Teil einen härteren Arbeitstag heute habe, als es damals als Chefredakteur gewesen ist. Das heißt, so ein Buch ist natürlich verbunden mit sehr vielen Recherchen und recherchieren Sie mal, was in den 30er Jahren in Russland an der Wolga gewesen ist. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe einige Zeugen aufgetan. Ich bin in Kontakt mit einer ganzen Reihe von Leuten, die auch noch sozusagen zu dieser Zeit was beizutragen haben. Das macht auch Spaß, muss ich jetzt wirklich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein Recherchieren in der Geschichte, wo man glaubt, da gibt es überhaupt nichts. Also es gibt, inzwischen kenne ich den Namen von dem Hund, den mein Vater hatte, wo er 1937 verhaftet worden ist. Ja, der hieß Bobik. Der hat in der Familiengeschichte nie eine Rolle gespielt, aber ich habe inzwischen das rausbekommen. Ich habe sogar ein Foto von ihm aufgetrieben. Das heißt also, kann sehr spannend sein, zumal die Geschichte, wie gesagt, sehr frühzeitig beginnt, irgendwo um 1900 mit meinem Großvater. Der ist dann Sozialdemokrat gewesen in Russland und ist auch ziemlich dem Druck ausgesetzt, im Zarismus noch dieser. Es war eine schwere Entwicklung damals, aus sehr einfachen Verhältnissen. Und bis 1990, praktisch bis dann die Wende kam und dann sozusagen die DDR, jemand das Licht ausgemacht hat in der DDR.
Mit der Recherche ist ja heutzutage ein Journalist recherchiert vor dem PC. Mehr ist es ja nicht mal. Wird gegoogelt und das war's dann. Oder ist recherchiert?
Ja, das noch betrifft natürlich Informationen, die die letzten 20, 30 Jahre betreffen. Und natürlich ist vieles auch inzwischen reingestellt worden ins Netz. Aber ich sage mal, eine ganze Reihe Dinge, um die es ja hier wirklich geht, um authentische Episoden und so weiter, die sind nicht erfasst im Internet. Das müssen Sie schon noch mit der Hand suchen. Sie können Kontakte herstellen heute übers Internet. Das macht die Sache natürlich sehr viel einfacher. Also ich glaube, wir sind schon eine Generation, die privilegiert ist in der Frage. Also wenn Sie mit dem Kominternarchiv in Moskau sozusagen Kontakt aufnehmen, das wäre früher ein Vorgang von 3 Jahren. Wer weiß, wie russische Behörden arbeiten. Heute geht das übers Internet etwas schneller, aber am Ende das Material zu kriegen, rauszukriegen, was da ist und das auch sozusagen stofflich in die Hand zu bekommen, das ist schon ganz schön.
Und das ist das, was dann Spaß aufwendig macht, dass Sie rausgehen, dass Sie mit Menschen sprechen und wirklich recherchieren im alten klassischen Sinn?
Ja, das ist eine Kombination. Also das ist ja etwas, was man als Journalist lernt, auch wenn es von außen manchmal so aussieht, da setzt sich einer hin und schreibt einfach mal so 20, 30 Zeilen voll. Also wenn es ein guter Beitrag ist, ist er recherchiert. Und dann lernt man das natürlich wie so ein Terrier, einem Faden nachzufolgen, der Faden und der Geruch. Und dann kommt man möglicherweise irgendwann mal ans Ziel und findet sogar einen Trüffel. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal gibt es auch Enttäuschungen.
Ja. Über den guten alten Journalismus und was davon übrig geblieben ist und wo der Agenturjournalismus anfängt, wo er endet und wo es vielleicht auch fehlt in der Zeitung, darüber werden wir sprechen noch in der nächsten Stunde. Nochmal abschließend zum Buch. Also Sie schreiben ein Buch über Ihre Familiengeschichte. Das ist sozusagen im Moment Ihre Hauptaufgabe.
Naja, das sagen wir, Familiengeschichte ist der Rahmen für das Ganze, weil mein Großvater hat auch 30 Jahre im Lager gesessen, gehörte zur ersten Opposition in Russland, damals noch unter Stalin verfolgt. Mein Vater, wie gesagt, auch politischer Immigrant, dann die Rückkehr in die DDR damals, alles was damit zusammen und bis zum Ende der DDR, das sind 100 Jahre, jetzt können Sie das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, Stalinismus, das sind 100 Jahre sozialistisches Experiment. Und das sind dann auch 100 Jahre Familie, die an verschiedenster Stelle nicht uninteressant an dieser ganzen Geschichte mitgewirkt hat.
Ich hoffe, dass Guido Knopp nicht auf Sie aufmerksam wird, dann werden Sie auch noch...
Ja, da habe ich die falsche Uniform. Zumal ich nie bei der Armee war. Insofern sage ich erstmal, bin ich für ihn ist wahrscheinlich nicht ganz so interessant.
Ja, verstehe. Die Familiengeschichte von Sergei Lochthofen, hochinteressant. Können Sie schon sagen, wann das Buch rauskommt oder machen Sie sich da jetzt keinen Druck?
Naja, ich sag mal, ich bin schon, sag ich es mal so, ehrgeizig, das sehr schnell zu machen, weil wenn ich jetzt einen Augenblick Zeit habe, also dass ich mich frühmorgens hinsetzen kann und abends noch nicht aufhören muss, dann möchte ich das schon hinkriegen. Das Dilemma einer ganzen Geschichte ist, man hat eine Vorstellung am Anfang und sagt, naja, das mache ich so, das mache ich so. Aber wenn man mittendrin steckt, stellt man plötzlich fest, dass man vom ersten Teil, den man vielleicht auf 100 Seiten angelegt hat, schon 400 Seiten geschrieben hat. Ja, dann wird es immer schwerer zu sagen, welche Episode braucht man nicht. Also welche schwere Geschichte aus dem Leben, auch deiner Vorfahren, möchtest du gerne streichen? Und da gibt es wirklich zum Teil, mein Vater hat in der Todeszelle 14 Tage gesessen als Folter. Das ist schon nicht einfach. Mein Großvater hat seine erste Frist abgesessen, das war im Juni 1941, ist von Workuta weggefahren. Mein Vater kannte ihn damals schon, hat ihn gewarnt, sagt, fahr nicht, bleib hier oben, unten werden sie dich verhaften, er sieht nach Krieg aus. Er ist gerade an dem Tag der Kriegserklärung in Moskau angekommen, da haben sie die auf dem Bahnhof verhaftet und haben ihn gleich wieder 10 Jahre Lagerhaft gegeben. Das heißt also, das sind so Ereignisse, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können und mit unseren Problemen, die ja sicherlich auch elementar für Menschen sind, aber gar nicht mehr diese existenzielle Angst, diese Auseinandersetzung kennen. Insofern ist es vielleicht für den Historieninteressierten, davon gibt es ja viele Menschen, nicht uninteressant, wenn das einfach jetzt nicht nur im Lehrbuch irgendwo steht, sondern als Episoden einer Familie erzählt wird.
Geboren hinterm Polarkreis an der Tundra, und ich muss mich jetzt zwingen, nicht weiter über Ihre Familiengeschichte zu sprechen, aber Sie haben gerade beschrieben, dass Sie ja wirklich noch Erinnerungen an dieses Lager haben, an diesen Gulag, kann man das so sagen?
Das war ja, selbstverständlich. Also Workuta ist für die ältere Generation ja ein feststehender Begriff, da sind viele Menschen umgekommen. Also von den Mitstreitern, ein Waggon voll hieß immer diese Etappe, sind dann immer da hochgebracht worden. Von meinem Vater sind von 70 Leuten 5 Leute zurückgekommen. Das heißt, der Rest ist dort gestorben, umgebracht worden. Ich bin dann in der Verbannung da oben geboren. Mein Vater hat 1947 seine Frist abgesessen, durfte dort aber nicht weg, sondern ist dort in der Verbannung geblieben und hat dann meine Mutter geheiratet. Und ich bin praktisch am Rande des Lagers, am Ende unseres Hofs waren der Stacheldraht, der Wachturm und die Hunde. Und wir haben um diesen Wachturm herum gespielt. Vor allem sind wir gerne in die Schneewehen vom Wachturm gesprungen. Mussten nur aufpassen, dass wir nicht zu den Hunden reinfallen. Die waren nicht gut gefüttert. Also insofern, aber das war natürlich ein Abenteuer. Ja, das ist das, woran sich ein Kind dann erinnert. Und für mich war es ganz normal, dass sozusagen dort, wo man aufwuchs, auch Stacheldraht und Wachtürme waren. Ich habe mich dann in der DDR gewundert, dass hier nicht überall Wachtürme sind. Ja, das ist halt, sage ich mal, Lebenserfahrung.
Die Lebensgeschichte von Sergei Lochthofen schreibt im Moment auf. Und da kann man sich nur freuen auf das Buch. Das wird sicher hochinteressant. Allein schon Ihr Wikipedia-Eintrag, Ihr Wikipedia-Artikel ist ja schon spannend interessant. Das kann man sich sicher auch nochmal anschauen. Denn alle Fakten werden wir jetzt nicht zusammen tragen. Wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen.
Wobei ich nicht weiß, irgendjemand hat das eingetragen. Ich habe es selbst ja nicht gemacht.
Ach, Sie waren das,
Das nicht selbst? Das waren andere Leute.
Ja. Ja. Aber es scheint ja alles soweit zu stimmen. Also es steckt sich mit dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, darüber hinaus. Lassen Sie uns über die Vergangenheit reden, die nicht so lange zurückliegt, nämlich Ihr Weggang von der Thüringer Allgemeinen, von Ihrem Baby. Kann man sagen, dass die Thüringer Allgemeine ihr Baby, ihr Kind, Sie waren ja mehr als Geburtshelfer, Sie waren ja irgendwie Vater oder Mutter, was auch immer, war das Ihr Kind?
Ja, ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen übertrieben. Es war vor 20 Jahren eine ganze Gruppe von Journalisten, jungen Journalisten in der Zeitung Das Volk damals. Viele Zuhörer kennen das noch, sie haben auch damals Das Volk gelesen und heute lesen sie höchstwahrscheinlich die Thüringer Allgemeine. Natürlich prägt man als Chefredakteur, wenn man so viele Jahre, das ist auch ungewöhnlich in Deutschland, die Arbeit macht und anerkannt macht, das muss man dazu sagen. Ich bin ja in diesem Jahr noch als Chefredakteur des Jahres in Deutschland gewählt worden. Das macht ja die Sache besonders spannend. Das ist natürlich hier nicht ganz so zur Kenntnis genommen worden, aber das
stand gar nicht in der Zeitung. Mhm.
Das ist nun mal so, sei jetzt mal so ein Konflikt. Ja, natürlich hat man das ja sehr stark geprägt und ich glaube, was jeder gesehen hat, dieser Zeitung lange angesehen hat, dass ich auch sehr stark, weil ich hier groß geworden bin in Thüringen mit der Region, auch verbunden bin. Das heißt also, wir haben viele Dinge gemacht, die auch für Thüringen aus meiner Sicht eigentlich sehr gut waren und sich entwickelt haben. Ich erinnere nur die eine Geschichte, die ich mal eingeregt hatte, dass wir eine eigene Tabelle Goldmedaillen machen bei Winter-Olympiaspielen. Das heißt, wo Thüringen dann plötzlich Österreich geschlagen hat, wo mehr als die Hälfte der deutschen Medaillen aus Thüringen kam. Das hat natürlich auch auf spaßige Art und Weise zum Selbstbewusstsein in Thüringen beigetragen. Und sowas hat mir natürlich unwahrscheinlich Spaß gemacht. Insofern hat man natürlich so eine Zeitung mitgeprägt. Und jetzt sage ich mal, es ist sicherlich für mich auch nach wie vor mit hohem Interesse verbunden zu sehen, weil wie sich das weiterentwickelt. Mhm.
Nun macht man nicht einfach mal eine Zeitung auf aus einer Staatszeitung oder aus einem Zentralorgan der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland.
Als Zentralorgan waren wir nicht, das war das Neue Deutschland, aber wir waren im Bezirk hier Erfurt.
Das war Bezirksorgan. Ja. Also aus einer Staatszeitung ein freies Blatt.
Staatszeitung ist noch was anderes,
das stimmt, ich
muss jetzt alles genau.
Ja, ist richtig.
Also es verwischt sich inzwischen natürlich durch die 20 Jahre, aber es ist schon ganz gut, wenn der eine oder andere noch weiß, wie es war.
Also eine Parteizeitung. Es war sozusagen, dass die Zeitung der Sozialistischen Einheit, jede Blockpartei hatte ja auch ihre eigene Zeitung. Und das Volk war sozusagen die Zeitung der SED. Also ein durchzensiertes, durchideologiertes Blatt. Und wie haben Sie das geschafft, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen eine freie Zeitung daraus zu machen? Also ich meine, das war sicher nicht so einfach.
Naja, ich sage mal, die DDR-Geschichte erscheint heute vielleicht auch dadurch, dass es ja sozusagen plötzlich die Betrachtung darauf eine Gesamtdeutsche ist, als eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Das heißt, die einen waren die Bösen, die anderen waren die Guten. Natürlich war die DDR schwarz und weiß, aber sie war vor allem grau, in allen Schattierungen. Das heißt, in allen Bereichen, überall gab es auch Menschen, die mit bestimmten Sachen nicht einverstanden waren, die das meistens für sich behielten, manchmal aber auch sagten. Das heißt also, in dem Augenblick, als es in dem Land brodelte, waren nicht nur auf den Straßen Menschen, die gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr weiter, sondern auch in Unternehmen, Betrieben, in Universitäten und letztlich sogar in den Zeitungen, die ja lange Zeit sozusagen ein politisches Instrument waren, um Menschen zu manipulieren und zu beeinflussen, waren genug junge Leute, die sagten, das geht so nicht weiter, auch wenn ihr alle sozusagen jetzt Wahlkampf machen wollt. Es ging ja damals auf die erste unabhängige Wahl in der DDR zu. Das können wir nicht mit der Zeitung machen. Wir werden sie nicht in den Dienst irgendeiner Partei stellen. Dieser Konflikt dauerte Wochen, Monate in der Auseinandersetzung in der Inneren. Die alte Leitung wollte das natürlich nicht mitmachen. Die musste dann abgesetzt werden. Sodass wir dann in Erfurt, das ist auch bemerkenswert, nicht in Berlin, auch nicht in Leipzig, sondern in Erfurt die erste unabhängige Zeitung hatten.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich aus meinem Alter, aus meinem jungen Alter heraus Geschichten über die DDR höre und vor allem auch über die Medienlandschaft, dann vermitteln mir heutige Medien den Eindruck, dass alles mehr oder weniger gleichgeschaltet war. Wie gründet man nun mit vorbelasteten Redakteurinnen und Redakteuren eine neue Zeitung, die von einem auf den anderen Tag unabhängig sein soll?
Das ist nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Ich glaube, die Revolution hat sichtbar für den Leser viel früher stattgefunden. Im November 1989 waren wir die erste Zeitung in der DDR, die das ARD und ZDF Fernsehprogramm geliefert hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil man im Kiosk sozusagen Dutzende Hefte finden kann, in denen das alles steht. In der DDR war offiziell das Sehen des Westfernsehens verboten. Es gab ganze Bereiche, Polizei, Armee, die durften gar nicht sich dazu bekennen. Auch Lehrer waren da ziemlich starken Druck ausgesetzt. Das heißt, dass plötzlich in dieser Zeitung, die der SED noch gehörte, plötzlich ARD und ZDF-Programm erschien, war für viele Menschen, wir haben Anrufe gekriegt, über Anrufe, die waren einfach, haben geweint zum Teil, weil sie sozusagen plötzlich sahen, es tut sich etwas, es verändert sich was. Ich warne davor, die Geschichte der DDR tatsächlich nur als ein im Schwarz-Weiß-Raster zu sehen ist. Die Menschen sind wirklich komplizierter, Gott sei Dank auch. Das heißt also, viele haben sich in Nischen zurückgezogen, andere haben auch tatsächlich etwas dafür getan, dass diese Wende dann auch so gekommen ist. Aber dieser Prozentsatz war leider viel zu gering. Also am Ende, heute hat es den Anschein, als ob 100% in Widerstand gestanden haben und höchstens 2% irgendwie irgendwas getan hatten in der DDR. Natürlich war das genau umgedreht. Auch als die Demonstrationen schon stattfanden, saßen die meisten bei ARD und ZDF in der ersten Reihe, das war damals die Werbung, und haben erstmal zugestaut, wie geht's aus, und als kein Risiko mehr da war, da haben sie dann mitgemacht. Das heißt also, diese Veränderung ist auch mitgetragen worden von einem Teil der Menschen, und das gab es in allen Ebenen. Und insofern sage ich jetzt mal, gab es auch in dieser Redaktion immer Auseinandersetzungen, es sind auch Kollegen gemaßregelt worden, es sind Kollegen auch zum Teil rausgegangen, haben Berufsverbot gehabt, Konflikte, die sozusagen der Redaktion ausgetragen worden sind, sodass eine Reihe, auch vor allem jüngerer Redakteure, auch sagen wir, in der Situation, in einer historisch wichtigen Situation bereit waren, etwas anderes zu machen. Und das natürlich dann auch den Lesern angeboten haben, und es war die Entscheidung der Leser zu sagen, wir sind glaubwürdig oder wir sind nicht glaubwürdig.
Dann ist die Thüringer Allgemeine entstanden. War die Namensfindung ein Problem oder war das von vornherein klar, wir nennen das Ding Thüringer Allgemeine?
Nein, sag mal, wir konnten erstens nicht ein, dass hinterher viele Zeitungen sich umbenennen. Es gab bei uns eine heiße Diskussion und ich war von vornherein der Auffassung, natürlich ja, gab es eine Versuchung zu kokettieren. Die Hauptlosung auf den Straßen bei den Demonstrationen hieß ja, wir sind das Volk. Dann hätte man ja sagen können, wir sind jetzt das Volk und wir heißen jetzt so und dann heißen wir auch künftig so. Das war mir zu billig, weil ich sagte, Jungs, man kann nicht 40 Jahre lang nicht das Volk sein und dann plötzlich über Nacht tun, also wir müssen hier einen Schnitt machen, wir müssen auch nach außen hin zeigen, dass hier sich was verändert. Es gab in der ganzen DDR keine Zeitung, die Allgemeine hieß, weil das zu bürgerlich war. Die sind alle abgeschafft worden mit diesem Namen. Und für mich war das sozusagen ein Zeichen, nach außen hin zu zeigen, also wir sind neutral, wir möchten objektiv berichten, wir sind nicht parteipolitisch festgelegt. Ich glaube, die meisten Leser haben das sofort verstanden, was damit gemeint war, zumal sie zu 99% vorher das Volk gelesen haben. Die konnte man ja nicht täuschen. Also die wussten ja, wie es vorher war und wie es hinterher war. Das ist nur für jemanden ein Problem, der es im Nachhinein betrachtet oder aus dem Westen kommt, der sagt, naja, haben sie sich versucht, nicht auf diese Art und Weise ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen. Vollkommener Unsinn, weil natürlich die Masse der Leser, um die geht es ja letztlich. Es geht ja nicht um die sozusagen Einsichten von einem Professor irgendwo aus Hannover oder irgendwo, sondern es geht um die Leser hier in Thüringen. Für die war da sichtbar, was da passiert und es war eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass man den Namen ändert. Andere Kollegen in Suhl beispielsweise, die haben dann ihre Leser befragt, ob sie freies Wort, sie waren 40 Jahre lang mit Sicherheit nicht das freie Wort, ob sie freies Wort weiterhin heißen. Nun, sage ich mal, ist das eine Gefahr, wenn dann 300 Leute schreiben und sage ich mal, dass die Ortsgruppe Parteigruppe von irgendjemandem ist und das war zu vermuten, dass die schreiben und sagen, nee, wir möchten gerne unser freies Wort behalten, da sind die eben halt mit diesem Namen geblieben. Ich hätte das zu billig gefunden. Und insofern sind wir dann Thüringer Allgemeine geworden. Es gab eine wirklich heiße Debatte darum in einer Vollversammlung der Redaktion und des Verlages. Es gab mehrere andere Vorschläge, Thüringer Volk, Thüringer Volkszeitung etc. etc. Es wurde gab dann eine Kampfabstimmung und ich glaube einfach die Argumente, die besseren haben gesiegt, sodass das dann die Thüringer Allgemeine wurde. Und wir haben ja auch mehrere Ausgaben gemacht mit zwei Titeln oben drüber, dass der Leser auch immer mitgekriegt hat, die einzelnen Stufen, wie das passiert. Also insofern sage ich mal, eine aus meiner Sicht logische Geschichte. Natürlich hätte es auch ein anderer Thüringer Name sein müssen, aber wir wollten schon auch den Anspruch auf Thüringen im Namen tragen.
Für Journalistinnen und Journalisten in der DDR war es ja eigentlich handwerklich, denke ich mir, aus meiner Sicht heraus dasselbe, also wie im Westen vielleicht. Also man hat recherchiert, musste am Ende einen Artikel fertig geschrieben haben und dann ist der gedruckt worden. Was hat sich aus Ihrer Sicht im Vergleich von vielleicht 87, 88 zu 1992 oder beziehungsweise 2007 tatsächlich geändert?
Das mit der Recherche ist nicht ganz einfach. Natürlich ist man rausgefahren, hat mit Menschen gesprochen und hat auch versucht, sage ich mal, originell auch interessant einen Beitrag zu machen. Aber es gibt einen grundsätzlichen Unterschied. Wenn Sie in Leipzig studiert hätten zu der Zeit, hätten Sie festgestellt, da gibt es sozusagen ein paar Thesen, die heutzutage nicht so ohne weiteres vertreten werden. Der Journalist hatte dann die Aufgabe zu recherchieren. Da gab es eine direkte Begegnung mit der Wirklichkeit, so nannte man das, eine indirekte Begegnung mit der Wirklichkeit. Die direkte war, wenn wir beide uns unterhielten und ich daraus einen Beitrag machte. Und die indirekte Begegnung mit der Wirklichkeit war, da haben sie die Parteibeschlüsse dazu studiert. Und da wussten sie, was am Ende ein Beitrag rauskommen muss. Das heißt, es ist heute nicht der Fall. Selbstverständlich geht der Journalist mit seinem Wissen und Vorwissen natürlich auch mit seiner subjektiven Meinung an ein Thema heran. Aber er ist nicht gezwungen, eingepasst in ein bestimmtes politisches System und politische Grundsätze, den Beitrag zu verfassen. Das heißt, der muss ihn nicht vertreten gegenüber einer Partei, die als Herausgeber auftritt. Insofern, sage ich mal, hat sich grundsätzlich hier etwas geändert und dadurch hat sich natürlich auch das Herangehen an die Themen und die Themen selbst geändert. Das heißt, das reale Leben gibt vor, welche Themen wichtig sind und welche nicht wichtig sind und nicht irgendjemand in irgendeiner Parteizentrale. Das muss man natürlich erst lernen. Aber ich stelle fest, die Fehler, die junge Leute aus dem Westen machen, sind genau die gleichen wie die jungen Leute aus dem Osten und wie auch die Älteren zum Teil aus dem Osten. Da sage ich mal, da gibt es viele zwar Diskussionen darüber, dass manche im Osten konfliktscheuer sind, zurückhaltender. Ich setze dem mal entgegen, vieles, was die Thüringer Allgemeine in 20 Jahren geschrieben hat, würden viele Zeitungen im Westen sich nicht trauen zu schreiben.
Würde es denn Hat sich das Bild nicht einfach nur gewandelt? Wir haben jetzt eine Abhängigkeit, zumindest der großen Medien, der großen Zeitungsverlage, eben von dem Anzeigenmarkt beziehungsweise von der Gunst der Menschen, die ja die Zeitung zum großen Teil mitfinanzieren, sei es dann eben die Leserschaft oder sei es eben die Anzeigenkunden. Also es hat sich doch nur gedreht, eben, dass es jetzt nicht mehr eine klar definierte Politik Klasse oder Kaste ist, sondern dass es heute eben eine Wirtschaftskaste ist, die mitregiert.
Das ist sicherlich eine Versuchung, die da ist. Da kommt es eben tatsächlich darauf auf, welches Rückgrat die Redaktion haben, welches sozusagen Stehvermögen Chefredakteur haben. Das ist ein Teil des Konflikts, der letztlich dazu geführt hat, dass ich nicht mehr Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen bin. Ich glaube, ein Redakteur, der nach außen hin investigativ ist, forschend auftritt, der muss auch nach innen in einem Konzern, wenn er ihm dazu gehört, auch investigativ und unabhängig sein. Und das passiert im Augenblick tatsächlich, dass stärker durch die wirtschaftlichen Zwänge in die Zeitung hineinregiert wird. Ich nenne einfach ein ganz einfaches Beispiel, ist relativ banal. Ich glaube, soweit ich mich erinnere und die Zeitung kenne, ist die Thüringer Allgemeine das erste Mal nicht in Südafrika bei der Weltmeisterschaft vertreten gewesen. Das heißt also, wir haben keinen eigenen Redakteur dort gehabt. Das geht einfach nicht. Das ist das wichtigste Event im Sport. Das heißt, man muss dort hingehen. Und da glaube ich, dass die Redaktion jederzeit das Geld gefunden hätte, zu sagen, wir gehen dahin. Und das ist dann eine Verlagsentscheidung zu sagen, nein, die Redaktion fährt da nicht hin. Das ist natürlich ein publizistischer Eingriff. Das ist jetzt die eine Ebene, aber die Anfeindungen sind da. Und ich glaube, zu viele Chefredakteure verstehen sich heute mehr als Manager. Das heißt, sie sind in einer Managergruppe der letzte Manager, anstelle der erste Redakteur zu sein. So verstehe ich einen Chefredakteur. Das heißt also immer Redakteur sein. Das heißt immer im Interesse der Leser und der Redaktion auftreten. Ein Chefredakteur hat tatsächlich eine andere Aufgabe als ein Manager, auch wenn er natürlich heute stärker denn je das Wirtschaftliche im Auge haben muss. Aber wenn wir die Thüringer Allgemeine ein hochprofitables Unternehmen ist, glaube ich, lässt sich das auch vernünftig darstellen. Aber die Tendenz ist in die andere Richtung, dass Chefredakteure viel stärker sozusagen sich schon als Manager sehen und damit die Redaktion praktisch nur noch umsetzt, das, was vielleicht aus verlagstechnischer Sicht heraus in dem Augenblick geboten ist, was aber nicht immer gut ist für die Zeitung.
Und wir müssen es nochmal thematisieren, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, was war der eigentliche Grund, warum Sie Ihre Zeitung, die Thüringer Allgemeine, die irgendwann nicht mehr Ihre Zeitung war. Das war ja kein Kleinkrieg und auch nicht der Grund, weil Sie dann sozusagen die Watzgruppe beschimpft haben, sondern es gab ja inhaltliche journalistische Gründe.
Ja, gar keine Frage. Ich beobachte ja jedes Jahr, wie die Zeitung teurer wird. Und ich als Chefredakteur musste ja auch dem Leser gegenüber dafür die Verantwortung übernehmen. Die Manager im Verlagsbereich sind meistens unbekannt, ja, was ja auch in der Sache liegt. Das heißt also, für mich war es schon die Frage, wie wird sich die Zeitung entwickeln? Was sagen wir den Lesern eigentlich in dem Zusammenhang? Und für mich ist außer Zweifel, dass mit weiteren Preissteigerungen die Leserzahl zurückgeht, weil schon aus wirtschaftlichen Gründen Menschen Zeitungen nicht mehr lesen. Das ist sehr bedauerlich, weil ich glaube, es gibt gerade in den sozialen Rändern der Gesellschaft eigentlich fast einen, ja, für uns alle einen kulturellen Auftrag, Zeitung dorthin zu bringen, damit der Vater ab und zu mal was liest und die Kinder sehen, dass das Lesen eine wichtige Kulturpraktik ist. Aber das passiert nicht mehr. Das heißt, in Zukunft werden wir eine immer kleinere Leserschaft haben, die hochgebildet ist, weil die Menschen natürlich auch deswegen lesen, weil sie sozusagen interessiert sind an dieser Welt, die aber auch wirtschaftlich gut dasteht. Und diese Leute werden nicht für Fastfood Gourmetpreise zahlen wollen. Das heißt, sie möchten dann auch, dass in der Zeitung etwas steht, was sie sonst woanders nicht kriegen. Und wenn Sie jetzt viele Dinge jetzt in der Zeitung sehen, da überwiegt immer mehr der Agenturbeitrag, wenn gestern ein ganz wichtiger Mann in der deutschen Wirtschaft verstorben ist, einer der Aldi-Gründer, da müssen Sie natürlich auch regional, lokal sich das anschauen, was hat das für uns für eine Bedeutung. Viele Menschen kaufen dort ein, nicht nur die, die wenig Geld haben, auch andere kaufen dort ein, weil das auch zum Teil eine gute Ware ist, die da angeboten worden ist. Die Geschichte dieses Mannes, das Ganze kann man nicht reduzieren auf einen kleinen Keller, da muss man da wirklich ordentlich etwas daraus journalistisch machen und das muss man dann regional machen. Das kann man aber nur mit Redakteuren machen. Wenn man genug Redakteure, wenn man eine Wirtschaftsredaktion auf die Hälfte reduziert und dann noch weniger davon hat, dann wird man auf Dauer keine Geschichten schreiben können. Und das ist die Tendenz, gegen die ich mich gestellt habe. Und es gab noch einen zweiten Grund. Ich glaube, wie gesagt, Qualität und gute Geschichten werden die Zeitung weiterhin auch Leser bescheren. Im Augenblick passiert das Gegenteil. Die Verleger reden überall immer wieder von der Krise der Zeitung, die sie selbst zum Teil auch mit verursachen. Und es gibt einen zweiten Punkt. Wir haben erst Anfang der 90er Jahre, als wir uns einen Partner gesucht haben, die Watz-Gruppe, damals mit den Geschäftsführern vereinbart, dass es eine Angleichung der Löhne gibt in Ost und West, 100%. Mitte der 90er Jahre ist es erfolgt. Und wir haben damals geklärt, für gleiche Leistung wird in diesem Unternehmen gleich bezahlt. Und das ist seit 2 Jahren nicht mehr der Fall. Das heißt, die Kollegen im Osten bekommen wieder weniger deutlich als die im Westen, tragen aber zum Erlös des Konzerns weit mehr bei. Das heißt, die anderen haben rote Zahlen im Westen und wir haben schwarze Zahlen und sozusagen sind eigentlich wirtschaftlich gut unterwegs und trotzdem kriegen die Kollegen wieder weniger. Also das heißt, es erfolgt eine Spaltung innerhalb des Konzerns und die kann man so auch nicht hinnehmen und das war mit ein Konfliktpunkt und letztlich hält man scheinbar an diesem Kurs fest.
Das heißt, die Kürzung der Watz-Gruppe im redaktionellen Bereich, das Eindampfen dieser sogenannten Newsdesk, das heißt, dass sie gezwungen werden sollten, mit der anderen Zeitung des Verlags, mit der TLZ zusammenzuarbeiten und dann sich auf dem nicht nur lokalen Bereich dann Artikel geglichen hätten, war das sozusagen der Kernpunkt des Streits?
Das ist ein Ausdruck dessen. Ich bin eigentlich ein Anhänger des Newsdesk. Wir haben vor 20 Jahren in der Thüringer Allgemein fast mit als Erste im Osten oder überhaupt in Deutschland ein Newsdesk eingeführt. Nur ich habe es natürlich stark redaktionell gesehen. Das heißt, eine Nachrichtenzentrale, in der auch die Chefredaktion jeden Abend sitzt und mit die Zeitung produziert und verantwortet und am nächsten Tag sich nicht von der Verantwortung stehlen kann und die Redaktion dann fragt, also warum habt ihr das nicht gehabt?
Kurz erklären, was ein Newsdesk ist?
Ein Newsdesk ist eine Methode, aber auch ein räumlicher Platz in der Redaktion, an dem alle Informationen zusammenlaufen, an denen die wichtigsten Redakteure sitzen. Man kann das natürlich auch dazu nehmen, um Personal zu sparen. Das heißt also, man kann bestimmte Dinge auf diese Art und Weise so strukturieren, dass Redakteure am Ende unter Umständen nicht mehr benötigt werden. Das ist jetzt, sage ich mal, eine Entwicklung, die auch betrüblich ist. Zum Teil gibt es gar keine festen Arbeitsplätze, das ist auch die Tendenz wohl an der Thüringer Allgemeine, dass Redakteure sozusagen keinen festen Arbeitsplatz mehr haben in der Redaktion etc. etc. Also Dinge, die zusammen eine Struktur entwickeln, die möglicherweise deutlich weniger Redakteure benötigt und vor allem für junge Redakteure, was mich besonders schmerzt, natürlich dann keine Perspektive mehr eröffnen. Das ist wohl die Tendenz auch jetzt im Augenblick. Aber an sich ist das Newsdesk dazu da, Informationen gut in der Zeitung zu verteilen. Nun sage ich jetzt mal, das Ganze kommt aus Amerika. Und wenn ich die New York Times nehme und die hat 250 Seiten am Wochenende, dann brauche ich schon eine große Zentrale, um das zu koordinieren. Die Thüringer Allgemeine hat den Mantel, 15 Seiten, die müsste eigentlich ein Chefredakteur auch im Kopf haben. Wenn er die nicht im Kopf hat, dann ist er als Chefredakteur höchstwahrscheinlich nicht so gut geeignet. Setzt voraus, ich mache gerne jeden Tag Zeitung. Und dann ist das Newsdesk sozusagen ein Mittel, wo man Informationen auf den Seiten gut verteilt, das eins mit dem anderen kombiniert. Dass man mit anderen Zeitungen kooperiert, ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja schon einen bedeutenden Teil der Thüringer Allgemeine ganz leise, ohne dass jemand merkte, für die Ostthüringer Zeitung und für die TLZ mitgemacht, also am Wochenende vieles etc. etc. Wovon ich nichts halte, ist, dass man unter Umständen gerade den Unterschied zwischen zwei Titeln im Lokalen durch den sozusagen forcierten Austausch von wichtigen Beiträgen soweit nivelliert, dass man sagt, eigentlich wozu zwei Redaktionen, dann muss man dann auch gleich konsequent sagen, eine Redaktion. Das muss nicht sein. Ich glaube, es lässt sich vernünftig organisieren, dass sehr wohl ein Grund da ist, dass zwei verschiedene Denkweisen, zwei verschiedene Sichtweisen auf das lokale Geschehen in zwei verschiedenen Zeitungen auch dominieren. Aber das ist offensichtlich, sage ich mal, eine Frage des Wollens oder Nichtwollens. Also grundsätzlich kann man kooperieren, aber man muss es so machen, dass der Leser, der eine andere Zeitung dann kauft, immer noch das Gefühl hat, es gibt einen Grund, warum ich die kaufe. Und das ist, glaube ich, im Schwinden im Augenblick nicht gerade sinnvoll.
Herr Lochthofen, wie wird die Zukunft der Tagespresse aussehen, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich bin ja relativ sozusagen ruhig. Ich glaube, die Tageszeitung wird weiterhin gebraucht werden. Es ist wie so oft in der Geschichte, die Klugen und leider auch dann die Reichen werden weiterhin Zeitungen, Zeitschriften, aber auch das Internet, andere Dinge konsumieren, während ein Teil der Bevölkerung, dem man eigentlich auch eine Zeitung gönnen sollte, das nicht mehr bekommt. Das ist die eine Tendenz. Die andere Tendenz, dass die Leser immer klüger werden, logischerweise, weil es ein Konzentrat immer bleibt. Das heißt also, die Auflagen werden zurückgehen und dafür muss man deutlich bessere Zeitungen noch machen. Und im Augenblick passiert genau das Gegenteil. Man versucht durch Nivellierung, durch Agentur, durch Zusammenfassen sozusagen in eine Hülle, die immer teurer wird, immer dünnere Sachen reinzudehnen. Also ich erinnere nur daran, die Berichterstattung Fußball-Weltmeisterschaft. Also das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung. Verlage stehen natürlich unter dem Kostendruck, aber sie sollten an der richtigen Stelle überlegen, sich etwas einzusparen und nicht an der Stelle, wo es um die primäre Qualität einer Zeitung geht. Also insofern, glaube ich, ein Teil der Krise der Zeitung, von der immer wieder so viel geredet wird, ist keine Krise der Redaktion und keine Krise des Journalismus. Wir hatten noch nie so guten Journalismus wie jetzt in Deutschland, sondern eine Krise des Geschäftsmodells der Verlage. Und die müssen sich da etwas überlegen.
Das heißt, diese Diskussion hätten Sie sich eigentlich gewünscht, als es um Ihren Weggang, um den Streit geht, ging denn in den Schlagzeilen landesweit, ging es darum, dass Sie gesagt haben, sippenhaft wie bei den Nazis und unter Stalin, als es um Ihre Frau ging und als es darum ging, warum Sie die Thüringer Allgemeine verlassen. Es war ja auch interessant, worauf sich das dann reduziert hat. Das war dann, schien mir wie eine Fehde, wie ein Streit zu sein, wo es sozusagen um Ihr Zitat ging, aber weniger eine inhaltliche Diskussion, oder? Um das Verlagswesen und den Journalismus.
Die inhaltlichen Dinge sind natürlich für ein breites Publikum schwerer zu transportieren. Das heißt, die kaufen eine Zeitung und haben natürlich nicht das Bestreben, jetzt lange sich darüber zu unterhalten, was passiert da im Hintergrund eigentlich in dieser Zeitung. Insofern sage ich jetzt mal, ist das schon verständlich. Was wirklich die jetzt sagen wir nach außen hin zur Diskussion führte, hat natürlich jetzt was damit zu tun, dass es doch ein sehr merkwürdiges Vorgehen der Geschäftsführung ist, wenn an einem Tag der Chefredakteur vor die Tatsache gestellt wird, dass er ab 1. Januar nicht mehr Chefredakteur sei, obwohl er einen gültigen Arbeitsvertrag mit diesem Verlag hat und sozusagen der auch nicht sozusagen von ihm auch ordentlich erfüllt wird. Man hat mir ja bei diesem Gespräch noch einmal ja wirklich in aller Breite deutlich gemacht, dass ich eine sehr gute Arbeit gemacht habe, 20 Jahre. Das ist ja das Bemerkenswerte, dass man jemanden, der sehr gut arbeitet, dann plötzlich und der, wie gesagt, noch deutschlandweit zum Chefredakteur des Jahres gewählt wird, den just sozusagen nicht mehr haben möchte. Was ich aber dann sozusagen doch als sehr, das ist eigentlich ungeheuerlich fand, dass eine halbe Stunde später meine Frau, die anerkannterweise eine sehr gute Journalistin ist, aus Thüringen heraus sicherlich eine der besten, mit Preisen dekoriert in Deutschland. Das heißt also doch nicht nur, sage ich mal jetzt, eine Einsicht von mir oder auch aus der Sicht der inneren Sicht der Redaktion. Ich glaube, sie war ganz wichtig für die Redaktion. Vor allem für die Berichterstattung Thüringen war sie verantwortlich. Und da haben wir, glaube ich, der Leser kann den Kontrast heute und damals natürlich deutlich sehen, dass sie eine halbe Stunde später genauso rausgesetzt wird. Und wie man ihr sagt, sie sind ab 1. Januar nicht mehr in der Zeitung. Dass man das jetzt im Augenblick wieder anders darstellt, das haben wir nicht so, das stand in der eigenen Zeitung auf Seite 1, also insofern sagen wir historisch ja auch belegt. Und daraufhin bin ich natürlich dann vom Spiegel, von Zeit, von allen sozusagen, die in Deutschland irgendwas damit zu tun haben, angerufen worden. Ich habe mich nicht geäußert zu meinem Vorgang. Ich habe mich nur geäußert zu meiner Frau und gesagt, das ist sippenhaft. Das ist auch sofort dann von Essen kassiert worden, nicht hier in Erfurt, sondern die haben das sofort zurückgenommen. Sodass meine Frau heute ja nach wie vor Mitarbeiterin der Thüringer Allgemeine ist. Das war die Folge dieses Konflikts. Für mich hatte das natürlich die Konsequenz gehabt, dass ich sozusagen dieses Verhältnis zum Verlag auf diese Art und Weise sehr zugespitzt habe und man mir dann regulär gekündigt hat und erfüllt heute das Minimum meines Vertrages, was natürlich nach 20 Jahren, nach dieser Aufbauarbeit, die ich geleistet habe, die ja unbestritten ist, auch in diesem Verlag, sage ich mal, doch ein sehr, ja, ich würde sagen, das Verhalten ist schon ein merkwürdiges.
Ja, schmerzt das noch oder haben Sie damit jetzt Ihren Frieden gemacht? Ist das für Sie abgeschlossen oder tut das wirklich noch weh?
Na, mir tut natürlich weh. Ich sehe die Zeitung jeden Tag. Ich sehe auch, wie grau sie geworden ist. Mir tut es natürlich leid. Ich bin mit Thüringen mehr verbunden, als es vielleicht jemand ist, der mal 3-4 Jahre in Thüringen mal arbeitet und dann wieder weiterzieht. Ich habe schon sozusagen den Ehrgeiz gehabt, auch aus Thüringen heraus eine Zeitung zu machen, die, wir sind kein großes Land, wir haben keine großen Industrien hier, wenigstens in Berlin oder in Frankfurt oder in München auch zur Kenntnis genommen wird, weil ich glaube, Thüringen hat es verdient, wenigstens eine publizistische Stimme zu haben, die irgendwie über den Tellerrand schaut. Und ich sehe jetzt genau das Gegenteil. Die Thüringer Allgemeine entwickelt sich eigentlich zu einer Lokalzeitung nur noch, ja, und das ist, glaube ich, zu wenig für sowohl die Größe der Zeitung als auch für ihre Bedeutung.
Sie suchen im Moment Arbeit, obwohl Sie genügend Arbeit haben. Sie sagen, Sie haben einen stressigeren Tag als Chefredakteur und der war sicher nicht unstressig. Also Sie schreiben, Buch recherchieren, es scheint Ihnen großen Spaß zu machen. Ich freue mich drauf, Sie wieder in irgendeinem Posten zu sehen und Ihre Artikel in der Zeitung zu lesen. Nochmal zurück zum Anfang. Stehen wir auch vor einer Zäsur wie 1989, dass sich was so stark verändert, dass die Zeitungslandschaft und das Zeitung nicht mehr das ist, was es mal war, oder ist es tatsächlich nur herbeigeredet, wie Sie sagen?
Naja, ich sage mal, wir haben zwei Tendenzen. Wir haben eine sehr gute Entwicklung bei Zeitungen, die auf Qualität setzen und auf gute Redaktion setzen. Nehmen Sie die Zeit, nehmen Sie die Süddeutsche Zeitung, nehmen Sie eine ganze Reihe anderer, die, sagen wir mal, ihre Position behaupten, zum Teil auch ausbauen. Und wir haben einen unwahrscheinlichen Schwund bei denen, wo man meint, mit Fastfood, wie gesagt, die Leute versorgen zu können. Es ist ja nicht zufällig, dass die Verlagsgruppen oder Verlage, die das machen, verstärkt auch die größten Verluste haben bei den Lesern. Da brauchen Sie sich jetzt nur die aktuelle Statistik anschauen. Das ist in Nordrhein-Westfalen und in Thüringen nicht anders. Das heißt, wir liegen dummerweise mit diesem Konzept bei den Verlierern. Und das ist natürlich, was ich so nicht akzeptieren möchte. Ich glaube es auch im Interesse der Leser nicht. Insofern sage ich mal, aus dem, was wir an Ressourcen haben, lässt sich mehr machen. Und das war mein Ehrgeiz immer gewesen. Aber wie gesagt, offensichtlich glaubt man, das eher anders sehen zu müssen in dem Verlag.
Ich bin sehr gespannt, was Sie irgendwann tun werden. Ich danke für die kurzweilige Plauderei. So eine Stunde geht schnell um.
Ja,
und ich hoffe, dass Sie wiederkommen, wenn Sie dann Ihr neues Buch vorstellen. Danke für die Plauderei. Zu Gast im Studio Sergei Lochthofen, und einen schönen Tag noch. Alles Gute.
Danke sehr für die Einladung.
Tschüss.